Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir jede Folge einem Spieler widmen und drei wesentliche Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler und wo rangiert er auf unserer Rangliste des Fußballs? Es begann in der KVB Linie 19 und endete mit einem jahrzehntealten Versprechen. Als er auftauchte, brachte er Hoffnung, als er abtauchte, Titel. Es gibt Spieler, die mag man einfach. Sei es, weil sie den besten Torkatalog der deutschen Fußballgeschichte haben, 13 Mal Tor des Monats, oder Dinge sagen wie, ich denk nicht vorm Tor, das mache ich nie. In seinem Fall beides. Er erschien auf der Bildfläche, als Verein und Vaterland ihn am meisten brauchten und hörte erst auf, als die sprichwörtlichen Räder abfielen. Auch wegen des Geldes, vor allem wegen der Liebe. Ein Mann wie die chinesische Fischereiindustrie, er hat alles rausgeholt, was ging. Er folgte seinem Club in Liga 2, führte seine Liebe zurück in die Sonne und trug 130 Mal den Adler auf der Brust. Wundertore, Watschen, Würfel, Weltmeister. Der linke Hammer mit dem Herz am rechten Fleck. Der Prinz von Köln, der König von Sabsche, Lukas Podolski.
Natürlich hast du dir von allen Zitaten, allen Sprüchen von Lukas Podolski den gleichen rausgesucht, den ich auch später verwende.
Selbstverständlich, ja. Lukas Podolski also.
Lukas Podolski, der Prinz von Kölle, aber auch so ein bisschen der deutsche Prinz. Also ich finde schon, dass es einfach ein Titel ist, der trägt über regionale Größe hinaus. Den hat er sich redlich verdient mit dieser, ja, irgendwie so wunderbar leichten, direkten Art, die ja eigentlich von Anfang an ihn wirklich straight in die Herzen des deutschen Fußballs katapultiert hat. Vor allem, das hast du ja auch schon angerissen, weil er halt irgendwie so eine Aufhellung war in einer eigentlich Phase der absoluten Tristesse.
Das ist für mich so die Nummer 1 Erinnerung an Lukas Podolski. Dieses für mich verbunden mit Bastian Schweinsteiger, das war halt einfach so, die waren irgendwann mal in Personalunion, die beiden.
Ein Arsch, eine Kopf.
Ja, und das war so ein bisschen die neue Hoffnung des deutschen Fußballs nach 2004 oder vor der EM 2004 ging es ja streng genommen schon los.
Wollte eigentlich fragen, wer war Arsch, wer war Kopf, aber es erübrigt sich. Er war halt auch, und das finde ich ganz wichtig bei ihm, weil ich jetzt nun mal in eine polnische Familie rein heirate, Er ist wirklich auch eine Identifikationsfigur für viele polnische Familien oder polnische Menschen, die in Deutschland leben. Also die einen ähnlichen Werdegang so ein bisschen hinter sich haben, aus Polen eben nach Deutschland. Weil die Familie meiner Verlobten ist wirklich, also der Vater ist großer Fußballfan, aber selbst die Mutter wusste eigentlich immer, was Lukas Podolski gerade macht und hat das verfolgt und große Fans.
Er ist ja auch in Polen geboren und ist mit seiner Familie dann mit 2 Jahren nach Deutschland, genauer gesagt nach Köln-Bergheim gezogen und ist ja groß geworden in einer sehr sportlichen Familie, ne?
Ja, der Vater selber Fußballprofi, die Mutter war Handballerin, also es war schon irgendwie vorgezeichnet, dass der Weg da ins Sportliche reinführen könnte, das lag definitiv nahe. Ich finde spannend zu dem, was du nochmal angerissen hast auch, genau, er ist geboren in Polen und mit dann 2 Jahren nach Deutschland gekommen. Und das war ja auch zum Start alles andere als leicht, hat er auch selber gesagt, er hat die Sprache nicht gesprochen, er ist unter Protest in den Kindergarten, hat dort teilweise einfach gesessen, ja, stundenlang und gewartet, bis seine Oma ihn abholen kam. Also nicht unbedingt das, was man sagen würde, wunderschön so für ein Kind, nee. Aber er selber hat ja einen ganz eigenen Blick auf dieses Erlebte und dieses Aufwachsen und hat dazu gesagt, ich habe in einem Interview mit 11 Freunde, ich würde für kein Geld der Welt meine Kindheit gegen die heutige eintauschen, denn da draußen wurde ich geformt, da habe ich meine Mentalität her, meinen Charakter. Ich weiß, wie schwer das ist, eine Familie zu ernähren und dass du mehr machen musst, wenn du mehr haben willst. Hätte ich nicht diese Wurzeln, würde ich heute nicht hier sitzen.
Weißt du, man denkt ja bei Lukas Podolski, es schwingt ja immer mit, dass der irgendwie nicht der Allercleverste wäre und sowas. Aber für mich der Inbegriff von straßenschlau. Also Podolski wusste schon immer sehr genau, was er macht und ja auch spät in seiner Karriere, jetzt kein Vorgriff oder nach seiner Karriere jetzt schon. Der Mann ist sehr erfolgreich in diversen Geschäftszweigen und hat seine Jugendliebe, seinen Verein ja quasi jetzt federführend übernommen. Also selbst wenn wir da immer oder viele Deutsche da so jahrelang so ein bisschen lächelnd drauf geguckt haben, der Mann weiß schon, was er tut.
Das ist auch, glaube ich, einfach, also das darf man nicht verwechseln, das ist auch einfach eine sprachliche Geschichte. Also ist ja auch immer eine Frage, wie man die Gedanken, die man im Kopf hat, ausdrücken kann und wie man rhetorisch einfach zurechtkommt oder rhetorische Dinge auch einfach gelernt hat. Nur noch ganz kurz, nicht in Köln. Bergheim, also die Bergheimer regen sich sonst bestimmt auf.
Das ist, ach so, das ist nicht, das, ist eine das gehört nicht Stadt. Zusammen.
Nee, nee. Nee. Ja, okay. Also das ist schon noch ein Stückchen weg von Köln. Ja. Aber da hat er ja auch mit dem Fußballspielen angefangen. Und ich finde, Lukas Podolski, also das, du hast gerade straßenschlau genannt, das ist er ja auch irgendwie als Fußballspieler gewesen, weil er ja auch ganz viel einfach auf der Straße tatsächlich gespielt hat zu Beginn.
Und ja sogar, wenn du ihn jetzt fragst, was er so empfehlen würde jungen Fußballern, ja, das sogar mal als Tipp ausgesprochen hat, nicht zu früh in den Verein zu gehen, weil man dort eben dann gewisse Zwänge auferlegt kriegt, die vielleicht verhindern, dass man sich das ein oder andere aneignet. Ich glaube, so ein bisschen greift da auch dieses Phänomen von in der Rückschau auf natürlich etwas gucken, was erfolgreich war und daraus ableiten, dass es so sein muss.
Ja. Ich glaube, es geht ihm darum, das, was im deutschen Fußball jetzt auch geändert wurde, was in vielen anderen Ländern auch schon gang und gäbe ist, du musst mehr Ballkontakte haben. Und ich glaube, darauf spielt er so ein bisschen an, dass du halt früher oder zu seiner Zeit in Verein, er sagt ja auch, Trainer stehen dir so ein bisschen im Weg und die wollen halt nur den Erfolg haben und fördern dich nicht so richtig, dass du halt einfach viel spielst. Und das ist ja das, was im Jugendfußball jetzt gemacht werden
soll. Ich glaube aber nicht, dass das eine per se falsche Aussage ist. Ich bin bereit, darüber zu reden, ab welchem Alter wir quasi dann davon reden, dass du im Verein musst.
Wo der Sprung erfolgt, genau.
Genau, ja. Aber dass du auf der Straße anfängst und erstmal ganz frei anfängst, Fußball zu spielen, das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Und das Verrückte ist aber, würdet ihr jetzt sagen, dass er ein klassischer Straßenfußballer ist?
Also eben nicht in dem Sinne, dass du sagst, du denkst ja dann so an
Zocker,
technische Finesse, finden, was auch immer.
Ich denke
immer
an Mesut Özil in Deutschland zum Beispiel. Der war für mich, als er durchgekommen ist, ein richtiger Straßenfußballer.
Aber die Boatengs waren ja auch Straßenfußballer. Ja. Also die haben auch in Käfigen gespielt. Ja. Also
Kovac, auch hier in Berlin aufgewachsen.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, man kann diesen Aspekt bei Podolski so definieren, weil, also ich erinnere das noch so grob, dass ich hatte einen Kumpel, der neue Partner der Mutter hat in Bonn gewohnt. Und da waren wir ab und zu übers Wochenende und waren auf dem Brüser Berg in Bonn in so einem Gummikäfig dann kicken.
Ja.
Und da gibt's halt kein Gatekeeping, ne? Das sind alle Altersklassen, die aufeinandertreffen. Wenn da jemand älter ist und größer ist als du und sagt, nö, war kein Foul, hast du halt Pech gehabt. Ja. Das heißt, worum es geht, ist irgendwie so ein Durchsetzungsvermögen. Und ich finde, das hat Podolski halt krass innegewohnt. Ja. So die Fähigkeit, seinen Körper einzusetzen, sich durchsetzen zu können. Der war ja schon eine wuchtige Erscheinung. Nicht nur vom Schuss her, sondern von seiner ganzen Gradlinigkeit, mit der er Fußball gespielt hat.
Und ich finde auch dieses sich durchsetzen wollen und der Glaube daran, sich durchzusetzen. Ich finde diese eine Anekdote mit seinem ersten Praktikum überragend, wo er einen Tag beim Praktikum war, dann erfahren hat, dass man von 9 bis 16 Uhr da sein muss und sofort abgebrochen und gesagt, wisst ihr was, ich versuch's mit dem Fußball.
Ja, das ist ein großer Unterschied. Als ich mein erstes Praktikum machen musste, war total scheiße. Ich habe jeden Tag gekotzt, jeden Tag mit einer Bahn gesessen, Ed Sheeran gehört und deprimiert gewesen.
Eine Stunde mit dem Bus hingegurkt bin ich.
Das ist der Unterschied. Ja. Weißt, der eine sagt, nee, ich werde Fußballprofi und der andere zieht das irgendwie 3 Monate durch und quält sich dadurch und findet alles scheiße.
Ja, du hast Alicia Keys gehört auf dem Weg. Ich habe die Ärzte im Discman gehört, das weiß ich
noch. Ich glaube,
war Alicia Keys?
Enter Shikari.
Achso, ich habe Alicia Keys.
Oh, groß. Das hat überhaupt nicht zur Geschichte gepasst. Enter Shikari, voll so die harte Musik, um irgendwie
das habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben, sorry. Ja.
Alicia Keys vielleicht auch. Nee, Enter Shikari, aber das finde ich halt krass, dass er wirklich, also die Kindergarten-Story, die du gerade schon angesprochen hast, jetzt diese Praktikum-Story, der war einfach so, nee, ich will Fußballprofi werden. Ich habe überhaupt keine andere Idee von dem, was ich will. Das ist das, worauf ich Bock habe. Das will ich werden. Und dann so durchzuziehen und diesen Willen zu haben.
Und er war ja auch eins von diesen Kindern, wo man das ganz früh gesehen hat. Das war einer von denen, die halt auch schon logischerweise, als er schon ganz klein war, einen extrem harten Schuss hatte. Was mich auch zu der Annahme führt, das ist nur bis zu einem gewissen Grad lernbar. Du hast diesen Ablauf irgendwie intuitiv in dir oder nicht? Du kannst es irgendwie aus dir rausprügeln, so eine Peitsche oder eben nicht.
Das kann schon sein. Also, ja, das kann schon wirklich sein.
Ich glaube, das ist wie Schnelligkeit. Ja. Also kannst du Schnelligkeit ja auch nur zu einem gewissen Grad trainieren, aber entweder bist du halt schnell oder nicht.
Kannst
entweder
hast du einen harten Schuss. Aber oder manche nicht. können einfach draufballern. Ja. Das ist einfach so. Und er war einer von denen, hat in seiner ersten Saison beim FC Bergheim damals 100 Tore gemacht und ist ja auch dann relativ schnell im Alter von 10 Jahren in die Jugend des ersten FC Köln gewechselt. Und da ging es ja auch schon los, auch schon mit der Geschäftstüchtigkeit, weil das war wohl so, die haben damals dann Tickets bekommen, 2 Tickets, glaube ich, pro Nase für Spiele. Und er hat aber viele Mitspieler, die von weiter her kamen und nicht die Möglichkeit hatten, zu diesen Spielen zu gehen, hat sich von denen die Karten geben lassen, seine behalten, um selber ins Stadion zu gehen und die anderen verkauft. Also auch da wieder so früh so eine Näschen bewiesen.
Und danach ist er auf die Ränge gegangen und hat die Becher eingesammelt und sich den Pfand einkassiert. Habe ich auch irgendwann mal gemacht, aber bei weitem nicht in der Größenordnung. Also sicherlich sehr, sehr smart. Und man muss dann auch sagen, als er dann beim FC spielt, er hat vollen Support von zu Hause. Ne? Also sein Papa fährt ihn zu Training, seine Mutter packt ihm die Tasche, macht ihm Brote und sowas. Und aber das Ganze zumindest laut ihm immer ohne Druck. So, es ist nicht irgendwie, du musst das schaffen oder sowas. Und man könnte es ja denken, denn die Eltern, obwohl die selber Profisportler waren, leben ja jetzt in Deutschland kein Luxusleben.
Nee,
und man könnte ja denken, dass da sehr viel Hoffnung und dann auch ein bisschen Druck in den Sohn gesetzt wird. So hört sich's aber nicht an.
Also Profisportler ist auch, also ja,
ja.
Aber ich habe mal geguckt, der Vater war halt in Polen bei kleineren Vereinen Profifußballer. Es ist jetzt nicht so, dass der reich geworden ist durch sein Profifußballer-Dasein. Bei der Mutter weiß ich es nicht, wie es im Handball aussah. Aber ja, die leben teilweise mit der Oma in einer Wohnung irgendwo in Bergheim. Noch mit der Schwester dazu, die Lukas Podolski hat, ich glaube ältere Schwester. Leben die halt zusammen auf sehr, sehr engem Raum. Und ich glaube, dass du so einem Typen auch nicht unbedingt Druck machen musstest. Natürlich gibt es Eltern, die das dann trotzdem irgendwie machen. Ich glaube, der hat halt so viel intrinsische Motivation und so viel intrinsischen Willen, Fußball zu spielen und da auch erfolgreich zu werden. Ich glaube, das hat sich von alleine erledigt.
Ich glaube auch, da musste nicht viel gepikst werden. Der ist schon in die Richtung von ganz alleine gegangen und hat ja auch dann selber über seinen Markenkern bis zum Schluss, blieb ja sein Abschluss, muss man ja sagen, wie es ist, selber auch gesagt. Entweder konnten sie extrem hart schießen oder extrem präzise, doch beides gleichzeitig nicht. Ich glaube, ich bin in Bezug auf die Kombination weltweit in der Top 5 gewesen. Und also,
ich meine, das war seine absolute Kernfähigkeit, die Schusstechnik und sowohl präzise als auch gewaltig.
Und wenn du das zitierst, was du eben schon gesagt hast, mit 13 Mal Todesmonats, Rekord diesbezüglich, legt das ja auch nahe, dass er da ab und zu schon mal...
Klinsmann ist auf Platz 2 mit 7.
Das finde ich so verrückt. Und es ist ja wirklich eigentlich, ist ja kein Tor von innerhalb des 16ers bei diesen Toren des Monats.
Generell, ich werde gleich auch noch, ich mache den zweiten Part in unserem Cases, wo es um bestimmte Momente gibt und ich musste mich entscheiden, zwischen welches Tor außerhalb des Strafraums ich nehme, weil er einfach so unbekümmert, und du hast es ja auch schon gesagt, ich denke nicht nach vorm Tor, so diese Unbekümmertheit einfach von draußen drauf zu knallen, weil er aber auch das Selbstvertrauen hatte, dass seine linke Klebe egal was kann, also egal aus welcher Distanz, egal von welcher Position aus.
Eine Sache, die mir wirklich jetzt nochmal in der Recherche und dann auch in dem Blick auf die Jugend von Lukas Podolski eben hängen geblieben ist, ist dieser Arbeitswille, dieses Zitat von, wer mehr will, muss mehr machen. Kann man drüber reden, ob das heutzutage bei jedem so aufgeht, aber es gibt auch einen Jugendtrainer, der übrigens gesagt hat, ich hatte 2, 3 Spieler in der Mannschaft, die waren talentierter als Lukas, aber er hatte den Willen, es unbedingt bis ganz nach oben zu schaffen. Er war motivierter als alle anderen.
Und das finde ich auch etwas, was jetzt, wenn man sich nochmal mit der Karriere beschäftigt, er war halt skilltechnisch, also sein Skillset ist nicht so beeindruckend gewesen. Also wir haben das schon während seiner Karriere natürlich auch immer besprochen, dass der Mann halt einfach nur einen linken Fuß hat und der rechte, sagt er ja auch selber,
war da.
Limitiert auf jeden Fall. Aber rein grundsätzlich, dass jemand mit so einem geringen Skillset dann im Offensivbereich so eine erfolgreiche Karriere hinlegt, sieht man nicht so häufig. Die werden dann eher defensivere Spieler, würde ich behaupten.
Ich glaube halt auch, also du brauchst am Ende des Tages ja auch dann oftmals gar nicht so viel, wenn du in der Lage bist, dich über eine Körpertäuschung oder über eine kluge Bewegung abzusetzen und dann einfach nur den Platz kreierst, um diese Fackel zu zünden, dann kann das ja auch schon reichen. Also es hat ja auch im Fall von Podolski, jetzt greift er schon so ein bisschen voraus, irgendwann ein klares Limit gefunden, ein Ceiling. Also er ist ja dann ins Konzert der ganz Großen eingestiegen und hat dann ja irgendwie auch mehr oder weniger festgestellt, okay, da gibt's ein Level, auf dem bewege ich mich nicht. Also zumindest im Vereinsbereich, würde ich das mal sagen. Ja. Aber bis dahin hat es ihn ja sehr gut getragen, ja.
Das Ding ist aber schon, ich glaube, dass er diesen einen Top-5-Skill, den brauchst du schon, wenn du beim Rest schon eher dann limitiert unterwegs bist. Also diese ohne diesen harten Schuss, glaube ich, wäre die Karriere nicht so.
Ja, was ist Adeyemi ohne sein Tempo? Also genau, es gibt diese Spieler, die haben diese eine herausragende Eigenschaft und wenn du die wegnimmst, dann bleibt nicht mehr...
Ein Elite-Trade.
Wenn wir Lukas Podolskis Highlight-Reel seiner ganzen Karriere angucken, dann wird das, was am auffälligsten ist, mit weitem Abstand, werden Distanzschüsse sein oder einfach gewaltige Abschlüsse mit dem linken Huf.
2 Fragen, die wir noch klären möchten, bevor wir so in die, eher mal in die sportliche Karrierebesprechung reingehen, ist die Frage nach Förderern oder Mentoren und auch nach Rivalen, die ihn geprägt oder herausgefordert haben. Das Lustige ist ja, sein größter Rivale ist wahrscheinlich kein Fußballer, ne?
So richtig, ja. Jan Böhmermann, der sehr früh angefangen hat, ich glaube damals noch für 1 Live.
Da hat Poldi meinen Rücken, kann ich sagen.
Das überrascht es nicht, aber ich tatsächlich mein auch, weil... du hast dich halt über einen Jungen lustig gemacht, der 20 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt bei der WM 2006 und wie Krüger schon sagte, eben ganz eindeutig ein bisschen Stress hatte mit der deutschen Sprache. Und das ist halt einfach billig und nichts aber anderes. Und das ist mir wichtig, du trittst halt nach unten in dem Augenblick.
Aber Böhmermann war auch noch nicht Böhmermann zu dem Zeitpunkt. Also noch nicht groß.
Ja, aber ich meine, du bist ja nicht in einem direkten Dialog und hackst da auf einem 20-Jährigen rum. Ich finde das, also da bin ich tendenziell schon auch bei Polen.
Er war ja schon Fußballprofi.
Stefan Raab hat so eine Karriere aufgebaut.
Und aber auch da muss man ja sagen, ist jetzt nicht super gut gealtert. Ne?
Aber also vielleicht holst du nochmal alle ab, die ja, vielleicht auch damals nicht zugegen waren, was da los war eigentlich.
Genau, also er hat bei 1 Live, einem Radiosender vom WDR, hat er Poldis Tagebücher gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die aufgebaut waren. Das war so eine Parodie halt einfach.
Ja, der hat halt einfach diesen klassischen Poldi-Akzent gemacht und dann typische, dumme Sachen gesagt.
Typische Radiokomödie, muss man aber sagen. Das wurde mit jedem Politiker damals gemacht. Ne? Also Elmar Brandt, Gerhard Schröder, da sind auch einige. Da trittst du eher nach oben, da stimme ich euch zu. Allerdings kam dieses Tagebuch bei Podolski selber gar nicht mal so gut an. Denn letztendlich gab es eine Unterlassungsklage von Podolski in Richtung Böhmermann.
Und er hat ja auch während der WM 2006, ich glaube 2 Wochen lang ungefähr, der ARD Interviews verweigert, weil 1 Live und ARD ist natürlich zusammenhängt und hat da erstmal boykottiert und wollte nicht mit denen sprechen, weil es eben diese Verwandlung gab. Also er hat das schon auch persönlich genommen und ich kann das auch verstehen, weil man muss schon sagen, glaube ich, aber der in vielen Köpfen verhaftete Eindruck von Lukas Podolski, der ist auch geprägt von diesen
Zitaten. Man muss vielleicht mal das Zitat hier sagen. Das Zitat, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel, ist nicht von Lukas Podolski, sondern von Herrn Böhmermann. Ja. Und ja, das ist
ja, aber also ich stimme euch dazu. Ich finde es auch, gerade mit dem Blick darauf, dass das einfach ein sehr, sehr junger Fußballer ist.
Das man Ding darf ist, das schon machen, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste in der Welt gewesen. Also.
Ich sage, heute macht man das nicht mehr. Und ich finde es besser, dass man es heute nicht mehr macht.
Okay, aber damals war es halt gang und gäbe, diese Radiokomedies. So. Muss man nicht gut finden, egal. Aber ich finde halt, dass er da vielleicht einen Ticken mehr, dass er es sehr, sehr ernst genommen hat. Weil, ganz ehrlich, du bist jemand, der auch gesagt hat, du musst jetzt mal die Köpfe hochkrempeln. Da liegt dieses Zitat jetzt nicht so weit davon entfernt. Du hast halt auch
und
schon...
Und die Ärmel natürlich auch, hat er auch gesagt.
Und die Ärmel natürlich auch. Also worauf ich hinaus will, ist, er war sehr nachtragend. Also als Böhmermann diese Nummer mit Erdogan hatte und da sehr unter Druck stand und Paparazzi und ne...
Ja.
Da hat Podolski noch nachgelegt öffentlich.
Das ist natürlich wild. Da ist mein Support auch vorbei, sag ich auch.
Da denke ich mir so, okay, das ist Jahre her. Und jetzt dann nochmal, guck mal, Böhmi, so fühlt sich das an, also, hat er geschrieben. Also, weiß ich nicht.
Es ist natürlich viel Spekulation dabei, aber ich sag mal so, wenn du dir vorstellst, dass er so diese Erfahrung gemacht hat, dass so diese Sprachbarriere für ihn auch als Kind einfach ein ganz schwerer Einschnitt war und isolierendes Gefühl, dann, wenn so ein Wunderpunkt dann irgendwie dann angegriffen wird, dann kann ich schon verstehen, dass da jemand auch dann nicht so geil darauf reagiert, dass es nicht so wahnsinnig toll findet. Förderer und Mentoren auf der anderen Seite, Marcel Koller. Der hat ihn rapzap hochgezogen und dann auch in Windeseile beim 1. FC Köln zum Stammspieler gemacht, was für mich die Frage aufwirft, wollen wir das nehmen, um überzuleiten in Teil 2?
Über Dennis Undaff wurde während der WM, in meinen Augen zu Unrecht, immer wieder behauptet, der Undaff, der macht sich keine Platte. Vielleicht, weil sich Fußball Deutschland einfach wieder so einen wünscht. Einen Lukas Podolski. Einen, der sich wirklich eben keine Platte macht. Zitat, ich denke nicht vorm Tor, das mache ich nie. Und das stimmt. Das hat er auch nicht am 1. Mai 2004 gemacht. Seine erste Saison in der Bundesliga. Köln spielt gegen den großen FC Bayern. Podolski fällt der Ball rund 25 Meter vor dem Tor vor die Füße. Keine Ballannahme, kein Blick für Mit- und Gegenspieler. Vor ihm eine Viererkette, bestehend aus Jeremys Linke, Salihamidzic und Lisa Razou. Im Tor Prime Oli Kahn, kurz Weltklasse. Podolski schießt einfach. Volley. Und trifft. Der Vulkan ärgert sich nicht, er muss grinsen. Wer ist dieser freche 19-Jährige, der sowas gegen einen Welttorhüter wagt? Selten war ein Tor so bezeichnend, nicht nur für einen Spieler, nein, einen ganzen Charakter. Einer, der sich in die Füße spuckt und die Köpfe hochkrempelt. The normal one, der normal bleibt.
Ja, sein Tor gegen den FC Bayern München, auch das auf jeden Fall sehenswert. Was ist denn der allererste Moment für euch, den ihr mit Lukas Podolski verbindet? Ja?
Ja, doch.
Ja.
Auf jeden Fall, weil das war 2004 und was war ich da, 13 oder so. Und das ging halt schon, also er ist 19 und wagt es sich, Oli Kahn so ein Ding einzuschweißen. Und dann dieser Jubel und Oli Kahn, der ärgert sich kurz, Kopf nach unten und dann sieht man ihn, Nahaufnahme, wie er wirklich grinsen muss. Was war das denn? Bayern gewinnt am Ende dieses Spiel, so, das ist komplett wurscht. Und ich glaube, Köln steigt ja auch dann in der Saison ab. Aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wer ist das denn? Der ist cool.
Weißt du es noch?
Also der erste Moment ist ein anderer. Der erfolgt auch nicht chronologisch, aber das ist meine erste Assoziation, weil das auch zu diesem Thema passt, sowohl präzise als auch hart. Der indirekte Freistoß gegen Schalke 04.
Oh ja.
Den er so von rechts vom Tor irgendwie aus 4-5 Metern perfekt oben neben den Pfosten nagelt. Auf eine Art und Weise, wo du denkst, also indirekter Freistoß war eigentlich immer so auf dem Papier, gute Gelegenheit, aber irgendwie fast nie was draus geworden, weil immer 10 Leute auf der Linie. Und der hat den irgendwie gefühlt in den einzigen freien Raum da reingeschweißt. Das ist so meine erste Podolski-Assoziation tatsächlich.
Weißt du noch, wann das war?
Nee, leider nicht. Ich kann es chronologisch nicht einordnen. Ich weiß nur, dass es Schalke war.
Ja,
und,
genau.
Das mir total hängen geblieben ist als so typisch Podolski.
Deutsche Patrick Andersson.
Bei mir, da muss er schon ein paar Bundesliga-Tore gehabt haben. Dann war dieses, gerade eben in meinem ersten Cashen angesprochene Foto, was ich in der Bravo Sport gesehen habe dann, wie er da eben, wo er sagt, ja, ich fahre mit der Tram, mit der Linie 19 fahre ich zum Training. Und da steht er eben im FC-Trainingsanzug mit den Haaren so, ne, in der Tram. Und da habe ich irgendwie, das ist für mich so das allererste Mal, dass ich bewusst über Lukas Podolski nachgedacht habe.
Ich will mal einfangen jetzt mal so ein bisschen, wie der Weg zu den Profis war. 2003, 2004 hast du auch schon angerissen, 8 Spiele in 8 Toren. 8 Tore in 8 Spielen sagt man normalerweise, ne?
Mhm. Ja,
das ist richtig.
Direkt zu Saisonbeginn bei der U19 war das, ne?
Ja, 8 Spiele, 8 Tore, um Gottes Willen.
Kannst du auch so sagen. Das geht
Kann
auch.
Man auch so sagen, geht in beide Richtungen, ne? In der U19-Bundesliga und wurde dann eben von Marcel Koller zur Profimannschaft eingeladen, hat er im November 2003 seinen ersten Profivertrag unterschrieben und dann nahm das Ganze ja seinen Lauf mit 11 Tage darauf Bundesliga-Debüt, schnell in der Startelf, da auch erstmal geblieben. Er selber ist damit recht cool umgegangen, kann man sagen. Ja. Zitat, wie er sich damit fühlte, puh, eigentlich also ganz normal. Das war so der Eindruck, den er so mitgebracht hat aus diesem Erlebnis. Generell ja einfach kein Mann, der so in Worten große Gefühle jetzt zum Ausdruck gebracht hat, würde ich jetzt mal behaupten.
Nee, er hat aber dann später über die Zeit auch nochmal über das erste Derby gegen Gladbach gesprochen. Und da hat er dann doch schon durchklingen lassen, dass das was ganz Besonderes war. Da wurde das Stadion auch ausgebaut und das erste Mal irgendwie 50.000 Menschen drin gewesen und er macht eine Bude. Und da hat er schon gesagt, okay, das war was ganz Besonderes, das wird er nicht vergessen.
Ich finde auch, das mit den Worten ist halt das Thema. Weil wenn du dem zugeschaut hast beim Fußballspielen, wenn der für Köln in dieser ersten Saison, wenn der getroffen hat, du hast natürlich gesehen, wie viel ihm das bedeutet.
Der war nicht kalt und abgeklärt.
Genau, überhaupt nicht. Die Emotion war auf jeden Fall da. Er hat halt das jetzt nicht immer so ausformuliert. Aber das, finde ich, muss man ihm schon geben. Und für den FC war das ja auch einfach genau wie für Deutschland. Das war halt so ein Zeitpunkt, wo man, also kein Zufall, dass er sofort Stammspieler wird in der ersten Mannschaft. Man braucht irgendwen, an dem man ein bisschen Hoffnung knüpfen kann. Und dann kommt einer, der sinngemäß ja auch später sagt, einmal Kölner, immer Kölner, so, und einfach sagt, das ist halt mein Verein, das ist der FC und hier bin ich zu Hause.
Und die erste Saison bei den Profis, die eröffnet ja auch schon gleich so eine Geschichte, die sich irgendwie durchzieht in der Verwandlung Köln und Podolski, dass es gefühlt irgendwie immer nur von einem von beiden richtig gut laufen kann.
Richtig.
Also Poldi macht ja in seiner Debütsaison 10 Tore in 19 Bundesligaspielen. Das ist Wahnsinn. Also wir haben, also man schaue auf so was aktuell rund um El Mala los war oder auch in der letzten Saison. Das sind ja vergleichbare Zahlen ungefähr. Der FC ist trotzdem abgestiegen mit 23 Punkten, sang- und klanglos, muss man sagen. Und damals gab es ja schon Interesse an Lukas Podolski. Natürlich, wenn jemand, der so jung ist, 10 Tore macht in so wenig Spielen, sind natürlich Vereine darauf aufmerksam geworden. Aber er ging mit dem FC runter, hat dann 24 Tore in 30 Spielen gemacht und den FC als Torschützenkönig zurück in die Bundesliga geschossen.
Und das ist so die Frage, mit welchem, das ist ja ein Teil, über den wir reden, in welchem Wettbewerb seht ihr den Mann und verbindet ihr mit ihm? Und der dominanteste Lukas Podolski war das.
Ja.
So ist es.
Also ich weiß nicht mal, ob es stimmt, aber in meinem Kopf ist es so ein rotes Salat-Trikot mit Fanny Frisch
für mich auch. Drauf, für mich auch. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber für mich auch.
Aber und das war er, das war die
Fanny Frisch auf jeden Fall. Da war er ein Hai in einem Karpfenteich.
Ja, ja, ja. Also diese Liga konnte ihm nichts.
Ja.
Gar nichts.
Aber ist das das Trikot, was ihr mit Lukas Podolski verbindet?
Ich sehe ihn im Deutschland-Trikot.
Ja. Und zwar 2006, Teamgeist-Trikot. Ja. Das ist für mich.
Ich glaube sogar in dem mit diesen dünnen, ich glaube, so leicht queren Streifen, so dünne. Kann das sein? So 2010 bis 12 so um den Dreh?
Was für dünne Streifen?
So ganz so dünne, ich glaube so schräg runter. Ich muss ganz ehrlich sagen.
Ach so, ja.
Ich glaube, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kann ich nicht mal so genau einen Finger drauf legen.
In allen Deutschland-Trikots von 2006 bis 2014.
Ja, 16 mache noch im Kader.
Ich weiß, er war 2004 sogar schon im Kader. Ja. Der war bei der EM, gut, die war halt so. Aber für mich ist 2006 bis 2014 ist Podolski-Ära.
Ja. Also streng genommen rein chronologisch begonnen 2004, aber ja, es ging erst richtig los 2006. Ich glaube, wenn du so Epizentrum Köln nimmst, und dann so einen Kreis drumherum ziehst, je weiter jemand von Köln aufgewachsen ist, desto eher kippt so die Wahrnehmung ins Deutschland-Trikot rein, glaube ich. Bisschen bei mir ist das schon noch so verhaftet, auch mit dem FC und sowas, das spielt da auch mit rein, weil ich ja Kölner aufgewachsen bin. Aber ganz klar ist, wenn du jetzt auf eine bundesweite Ebene hochskalierst oder rauszoomst, dann natürlich Deutschland-Trikot. Das war sein Wohnzimmer, da hat er sich am wohlsten gefühlt, da hat er auch über die Konstanz gesehen einfach am besten performt.
Ich meine, 130 Spiele, es ist ja so absurd, weil wir reden hier über einen Spieler, wir reden ja nachher über die Bewertung und natürlich macht man sich im Vorfeld Gedanken und ich will nur sagen, ich weiß nicht, wie viele Spieler es von Fußballnationen wie Deutschland gibt, die 130 Länderspiele machen oder 100 plus reicht mir schon, wo man dann noch ernsthaft die Gedankenspiele haben muss, die ich habe in der Bewertung von Lukas Podolski. Und in diesem Deutschland-Trikot unter Jogi Löw hat der Mann sich wirklich einfach pudelwohl gefühlt.
Die viertmeisten Spiele für Deutschland, die drittmeisten Tore.
Es ist Wahnsinn. 50, 49 Tore, sowas. Ne?
49, ja.
Ja. Und ja, auch dieser legendäre Moment in seinem letzten Länderspiel, wo er das Ding da einschweißt. Also, pure Podolski-Manier.
Du kannst es ja nicht, kannst ja nicht mehr in deinem eigenen Stile abtreten als so.
Nein, das geht
ja
einfach nicht. Das ist wirklich ein Märchen.
Jetzt müssen wir so ein bisschen
springen wir gerade
aufpassen, dass wir Nationalmannschaft nicht zu früh reinwerfen, weil das halt einfach das dominante Thema seiner Laufbahn ist.
Wir haben gerade von Anfang bis Ende die Nationalmannschaftskarriere eigentlich schon
einmal schon mal thematisiert. Abgerissen hier. Denn FC zurück in der Bundesliga, ein weiteres Mal, das war richtig Fahrstuhl-Error. Da ging es hoch und runter. Er macht 12 Tore und 7 Vorlagen, was ja wieder super stark ist. Ja. Und trotzdem steigt der FC wieder ab und Podolski macht nicht nochmal die Ehrenrunde in Liga 2, sondern geht, wie das ja auch damals auch schon üblich war, natürlich zum Branchenprimus, zum FC Bayern München.
Und das läuft nicht so gut.
Das läuft also nicht so gut und für mich in der Nachbetrachtung hatte ich das gar nicht so schlecht in Erinnerung. Natürlich habe ich abgespeichert, okay, Podolski bei Bayern hat nicht so doll funktioniert, aber wie schlecht das letztendlich wirklich war, also was Scorer angeht und so weiter. Und vor allem, ich habe viele Momente irgendwie so im Kopf gehabt, als ich in die Vorbereitung reingegangen bin, von ihm in diesem rot-weißen Trikot mit diesen dicken Streifen beim FC Bayern. Da dachte ich, oh, ich habe so viele Momente im Kopf, wo ich ihn jubeln sehe. Ja, so viele gab es aber gar nicht.
Also, es ist für ihn beim FC Bayern, er ist ja dann am Ende was, 3 volle Saisons da. Mhm. Und die beste Saison, das ist ein bisschen das Mario-Götze-Phänomen, sind ja trotzdem knapp 15 Scorer in seiner letzten Saison in der Bundesliga. Aber
er hat auch gar nicht viel gespielt in Summe.
Er setzt sich niemals wirklich durch bei den Bayern. Er hat dann so eine Phase, ich weiß nicht, er kommt jetzt, ich hoffe, das ist richtig, wenn ich mir das rausstelle, da springt Jupp Heynckes doch auch ein zum Zeitpunkt irgendwann einmal, oder?
Ich glaube danach. Also Ottmar Hitzfeld kommt zurück. Ja? Das ist die Zeit.
Weil also genau, es ist auch, muss man auch sagen, insgesamt einfach keine wahnsinnig erfolgreiche Bayern-Zeit. Er gewinnt ja dort das Double einmal, 07, 08. Das sind dann die einzigen großen Titel, die er so richtig gewinnt auf Vereinsebene. Einzigen stimmt nicht. Er holt dann auch den FA Cup mit Arsenal später. Aber vor allem diese eine Meisterschaft, die er eben holt. Aber es sind auch für Bayern jetzt nicht gerade die besten Jahre, es sind ja eher so die Jahre, wo die Bayern sehr stark auf Findungsphase waren, wo man in der Champions League eher im Achtelfinale rausgeflogen ist als später und dann so der Turnaround, der erst mit Frank Rahl kam, wieder in so eine Richtung, wo es besser lief.
Also Jupp Heynckes springt tatsächlich 08, 09 ein für 5 Spiele und bei einem dieser 5 Spiele war ich nämlich und da hat Podolski, wenn mich nicht alles täuscht, getroffen, weil es ist nämlich eine Erinnerung, die ich habe an Interims Jupp Heynckes, Lukas Podolski 2008, 2009.
Ja, es sind wirklich nur die letzten 5 Spiele der Saison, die er von Jürgen Klinsmann übernimmt. Ich dachte, da wäre Podolski schon weg, aber du hast recht, er übernimmt ganz am Ende. Aber ja, erinnert mich später daran, dass wir in Gänze dann auch nochmal auf die Vereinsgeschichte von Podolski schauen und auch Transferentscheidungen, die dann getroffen werden. Die nächste, die er trifft, logischerweise muss er bei Bayern weg, weil das ist jetzt nicht gerade förderlich für seine Karriere. Aber dann doch relativ überraschend kehrt der verlorene Sohn zurück zum FC. Für wieder 10 Millionen.
Also die Bayern kriegen das wieder, was sie letztendlich für ihn ausgegeben haben, ja.
Aber das ist schon ungewöhnlich eigentlich für jemanden, der von Köln zu den Bayern geht, da jetzt nicht gut funktioniert, war dann wieder zurück. Den hätten bestimmt auch andere Vereine gerne genommen.
Ich glaube, es spricht ein bisschen dafür, dass zum ersten Mal sein Selbstvertrauen vielleicht einen leichten Knacks hatte und er wollte zurück in den Schoß des FC. Und dort ist er dann also wieder zu Hause in Müngersdorf und spielt die Bundesliga-Saison 2009-2010 und es will nicht funktionieren. Die große, ersehnte Rückkehr und der Junge liefert nicht richtig.
Genau, dass so ein bisschen das Mojo verloren gegangen ist, das liegt diese Saison auf jeden Fall nochmal extrem nahe, denn er sieht mehr gelbe Karten, als dass er Scorer liefert. 7 gelbe insgesamt, 2 Tore, 4 Vorlagen. Also eine große Enttäuschung, glaube ich, sowohl für ihn selber als auch für den FC, der sich zu dem Zeitpunkt natürlich deutlich mehr erhofft hat. Er selber sagt, ich überlege mir die Zahl zu tätowieren, angesprochen auf diese 1425 Minuten ohne Tor in der Bundesliga. Also ist auch so ein bisschen schnippisch damit umgegangen, mit diesem, ja, Schicksal, das ja irgendwie gefühlt auch mal jeden Torjäger mal ereilt hat, dass du einfach nicht mehr treffen kannst.
Dann wird's besser. Die nächste Saison landet er knapp bei 20 Scorern, 13 und 6 und dann macht er 18 und 8 in der Saison 11-12. Und dann beginnt das, was wir schon einmal gesehen haben bei Lukas Podolski. Er spielt diese Saison, ein großer Verein klopft an und er ist sich ja auch nie zu schade oder er traut sich's immer zu und nimmt jede Herausforderung an. Aber es klappt nie so richtig, richtig gut.
Man muss dann auch sagen, in dieser 18 und 8 Saison ist ja herausragend. Ja, also wenn ein Spieler heute 26 Scorer macht, 18 Tore, dann...
Für den FC,
Fußball, also eine Mannschaft,
die da auch wieder abgestiegen ist.
Ja, das ist so, wirklich,
genau. Die sind wieder abgestiegen. Ja. Also es ist wirklich absurd, dass dieser Spieler Zahlen auflegt, wo du denkst, wow, damit kann eine Mannschaft gefühlt gar nicht runtergehen und dann ist doch jedes Mal passiert ist.
Und es gibt ihm aber dann wenigstens so ein bisschen dieses, jetzt kriegt der FC nochmal Geld mit mir, weil es ist ja ganz offensichtlich, bin ich jetzt einfach zu groß, zu gut für diesen Verein gerade.
Und dieser Transfer nach London, der wurde ja schon im April verkündet. Das wurde ja schon vor Saisonende im Prinzip bekannt gegeben, dass er eben für diese am Ende 15 Millionen Euro zu den Gunners wechseln würde, wo es ja auch so ein bisschen, ja, also schon, also auch eine deutsche Basis gab, die so per Mertesacker begonnen hat. Arsene Wenger sprach auch Deutsch, dann kam noch ein Mesut Özil dazu.
Glaubt ihr, ganz kurz, glaubt ihr, Arsene Wenger und Lukas Podolski konnten sich wirklich auf Deutsch verständigen?
Ja. Ja? Ich glaube, es lag mehr an Arsene Wenger als an Podolski, aber ja, ich glaube, sie konnten.
Weil sind ja gar nicht so unglaublich weit voneinander aufgewachsen, ehrlich gesagt, ne?
Stimmt, Elsass, das ist jetzt nicht die Welt, ne?
Ja. Nein, ich glaube auch, das war nur.
Diese erste Saison, der macht 20 Scorer oder sowas in der Premier League, ne? In keinen 2000 Einsatzminuten.
Also 11 Tore, 10 Vorlagen.
Ja, es ist von den Zahlen her super, aber man hat nie das Gefühl, dass er so 100% ankommt. Der ist beliebt und alles, aber schon früh werden so die ersten Stimmen so laut, dass es vielleicht nicht ganz das Level ist, auf dem er da unterwegs sein soll.
Weil er auch mal wieder in eine Zeit zu einem Verein kommt, das nicht als die beste Phase für den Verein in die Geschichte eingehen wird. Das kommt halt erschwerend hinzu, wo es halt nicht so richtig rund läuft. Du hast den FA Cup-Erfolg schon angesprochen, einer seiner größten nationalen Erfolge. Hm. Und für Arsenal auch ein großer Erfolg in der Zeit, wo ansonsten nicht viele Titel vom Laster gefallen sind.
Ja, und er hat dann diese eine starke Saison und das große Problem ist, dass er an die nicht anknüpfen kann. Weil er hat ja auch dann in der Saison, in der Debütsaison der Champions League eine gute Phase, macht wichtige Tore in der Gruppenphase. Die Arsenal ist dann in den Jahren, wo sie so irgendwie gefühlt Jahr für Jahr einmal von den Bayern gewatscht werden in der K.O.-Phase. Das passiert auch hier wieder. 13-14 im zweiten Spiel macht er einen Doppelpack, kommt also gut in die neue Spielzeit rein und zieht sich dann einen Muskelbündelriss zu, der ihn auch letztendlich mehr oder weniger die komplette Hinrunde außer Gefecht setzt. Und das leitet so ein bisschen dann ja so eine Phase ein, in der er nicht mehr so ganz die Füße auf den Boden kriegt. Also 20 Ligaspiele, 8 Tore, 2 Vorlagen, wenn du das auf Scoring pro Spiel runterbrichst, ist es auch wieder total in Ordnung. Mhm. Aber man kann nicht behaupten, Lukas Podolski ist Stammspieler beim FC Arsenal.
Und ich habe schon das Gefühl, dass der Fußball dann so ein bisschen anfängt, ihn auch einzuholen. Obwohl er ja noch jetzt 15 Jahre noch vor sich hat seiner Karriere. Aber auf diesem Top-Level, du hast es vorhin gut beschrieben, er ist eben One-Trick-Pony, so doof das jetzt klingt. Wir können mal darüber reden. Sein Signature-Move ist für mich relativ einfach. Abdrücken, sobald er ein bisschen Licht sieht. Das war für mich Podolski. Und das reicht irgendwann, hat man das Gefühl, einfach nicht mehr auf dem Level.
Das Problem ist halt, dass wir da in eine Phase kommen, wo halt wirklich Ballbesitz, Fußball auf dem Top-Level zelebriert wird. Wo es darum geht, je mehr Ballbesitz eine Top-Mannschaft hat, desto besser ist sie. Das ist halt gerade so diese Phase einfach, wo ne, der Guardiola-Fußball wirklich von allen auch übernommen wird. Und das ist halt eine Phase, wo es dann diese Gegensätze gibt. Die Mannschaften, die viel hinten drin stehen und schnell umschalten und die Mannschaft, die sehr viel den Ball haben und auf engem Raum sich behaupten müssen. Und Lukas Podolski war halt einfach nie ein Spieler, der dafür gemacht war, in einer Ballbesitzmannschaft zu funktionieren, der nie dafür gemacht war, gegen einen tiefen Block irgendwie Räume zu finden, Räume zu kreieren, Passspiel, Dribbling, 1 gegen 1. Das ist halt jemand, der ein bisschen Platz braucht, der sein Tempo, weil ich finde, One-Trick-Pony wird ihm nicht ganz gerecht, waren schon ein paar mehr Tricks, aber ja, es war ein kleiner Köcher an Tricks. Sein Tempo, seine Abschlussstärke, sein linker Fuß generell, mit dem konnte er nicht nur schießen, Aber trotzdem, ja, also der Fußball hat ihn insofern eingeholt, dass gerade die Meter zu der Zeit nicht gerade zu seinem Spielstil gepasst haben.
Ich meine, dieser 13-14er Podolski, der bei Arsenal dann seine 8 Tore, 2 Vorlagen gemacht hat, das ist ja auch der Podolski, der dann zur WM gefahren ist und Weltmeister wurde und für den er mal bei Deutschland Platz war für, glaube ich, 53 Minuten Spielzeit. 8 gegen Portugal im Gruppenspiel und eine Halbzeit gegen die USA, mehr nicht. Also zum Thema so ein bisschen eingeholt worden von der Entwicklung des Sports. Der war noch bei Arsenal unter Vertrag, also bei einem Topverein auf dem Papier, aber im DFB-Team war im Prinzip damals schon eigentlich kein Platz mehr für ihn, auf einer rein sportlichen Ebene.
Und das ist jetzt gemein, weil er hat ja genau das irgendwann mal gesagt, dass er das nicht sein will. Aber ich sage, wenn er nicht dieser Charakter ist, der er ist, diese Leichtigkeit mit sich bringt, aber auch diesen Willen und dieses harte Arbeiten, dann bin ich mir nicht sicher, ob er zu diesem Zeitpunkt noch einen Platz in der Nationalmannschaft
hat. Ich glaube, da würde er gar nicht widersprechen. Was ihn damals gestört hat, ist, dass manche Medien ihn als Maskottchen abgestempelt haben. Und ich glaube, er hat sich sehr über diesen Begriff echauffiert. Zu Recht, absolut zu Recht. Das ist einfach nicht fair einem Spieler gegenüber, der zum damaligen Zeitpunkt schon über 100 Länderspiele für den DFB gemacht hat, der enorm viele Tore schon geschossen hatte. Ich glaube, ihm war schon bewusst, dass er aufgrund eines starken Verhältnis zu Löw und zur Mannschaft auch ein bisschen Bonus hatte. Aber halt das Wort Maskottchen ist halt einfach nicht fair.
Ich finde auch, weil also Deutschland hat im Turnier 2014 selber nicht mehr Podolski gebraucht, um sportlich Weltmeister werden zu können. Offensichtlich nicht. Aber sie haben in all den Jahren davor Podolski gebraucht, um den deutschen Fußball wieder in eine Richtung zu kriegen, dass am Ende das dabei rausspringen kann. Deswegen hat er auch eine Vorarbeit geleistet, wo ich es fast okay finde, dass er auch dann dabei sein durfte, um die Früchte zu ernten.
Guter Punkt.
Und du hast ja auch dann Löw angesprochen, beim Thema Förderer, Mentoren muss man ihn auch noch erwähnen. Ne? Löw hat das Vorwort geschrieben in der Biografie von Lukas Podolski. Die haben beide sehr wertschätzend übereinander gesprochen und die prägt auf jeden Fall auch ein sehr gutes vertrauensvolles Verhältnis.
Wir lachen, weil Lukas Podolski natürlich auch dann wiederum beim Abtritt von Jogi Löw gesagt hat, jetzt hast du mehr Zeit zum Eierkraulen. Ne? Also das ist halt auch Peak Podolski.
Und Podolski hat ihm PR-technisch auch sehr, sehr, sehr gut geholfen mit der legendären Pressekonferenz 80% von euch und ich auch kraulen uns regelmäßig mal an den Eiern. So, was soll man dazu sagen? Das war quasi so der Fun-Beauftragte für Jogi Löw, der PR-Beauftragte, was das angeht. Aber eine Sache noch, ja, auf dem Platz haben sie ihn nicht gebraucht, aber ich war jetzt nicht dabei, aber nach allem, was wir gehört haben, war halt einfach in diesem Campo Bahia sehr, sehr gute Stimmung. Und ich wage mal zu behaupten, dass Lukas Podolski seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Mannschaft als solche sehr gut funktioniert hat.
Ganz sicher. Für ihn geht es dann so ein bisschen, jetzt wird's bunt in der Karriere.
Ey, bunter als ich habe den Milan-Stint, den Inter-Stint, komplett vergessen.
Der war auch zum Vergessen.
Ja, wenn du mich gefragt hättest, nenn die Vereine von Lukas Podolski, ich hätte alle, glaube ich, geschafft. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, dann noch ein Verein in der Türkei später. Ja. Ich hätte nicht gewusst, welcher. Ich hätte Inter nicht gesagt. Ja. Ist einfach gone in meinem Gedächtnis, vielleicht in seinem auch.
Er war da für 17 Einsätze, ist dahin verliehen worden, 14, 15 nach der Hinrunde in London, wo er in der Liga keine 100 Minuten gesehen hat und also ganz klar einfach nicht mehr gefragt gewesen ist. Und bei Inter 17 Einsätze, zweimal bei 90, ein Tor, 3 Vorlagen, dann zurück nach London, dann Galatasaray, mit denen keine Meisterschaft geholt, sondern in Anführungszeichen nur den türkischen Pokal, wo er aber, glaube ich, auch selber involviert gewesen ist.
Ja, ja,
entscheidend 1-0 im Pokalfinale gegen Fenerbahce gemacht. Also, und ich glaube auch, trotzdem, obwohl es nur der Titel geworden ist, einen sehr guten Ruf dort genießt, weil er, so erinnere ich das auch, dass er sich sehr damit identifiziert hat mit diesem Verein. Ich habe noch so Bilder vor Augen von Podolski mit der türkischen Fahne. Und,
das hat er doch eigentlich immer gemacht, oder? Ich finde, der hat wirklich in fast alle Vereine angenommen und mit Leben befüllt, so gut er das konnte.
Genau, ich glaube deswegen auch, dass so selbst da, wo er mehr oder weniger eher gefloppt ist, dass die Leute ihm eher wohlgesonnen sind, weil er einfach sehr glaubwürdig auf seine Art und Weise immer die Vereine auch gelebt hat, von die er gespielt hat.
Aber auch hier wieder, erste Saison ordentlich, zweite Saison 26 Spiele, 7 Tore, 5 Vorlagen. Und wir reden ja zu dem Zeitpunkt von dem Weltmeister Lukas Podolski, der gut bezahlt ist. Und das ist natürlich nicht gut genug.
Also es ist am Ende ja eine Karriere, die ausläuft, muss man sagen. Die dann hinten raus ihren eigenen Charme nochmal kriegt, dadurch, dass er sich zu dieser Rückkehr nach Polen entschließt. Und da ja wirklich nochmal im hohen Alter, wo er auch nur noch symbolisch eingewechselt wurde, den polnischen Pokal gewinnen kann. Aber es ist ja wirklich, also mit eigentlich, finde ich, fast dem Leihwechsel nach Milan, ist eigentlich der Anfang vom Ende.
Er geht dann nochmal in Japan bei Vissel Kobe, spielt da mit Andres Iniesta zum Beispiel zusammen, geht dann nochmal zurück in die Türkei und geht dann eben zu Gurnik Jabre. Und das ist deshalb wichtig, weil er dem zu dem Zeitpunkt verstorbenen Sportdirektor über 10 Jahre vorher versprochen hat, eines Tages werde ich für diesen Verein spielen. Und das ist einfach, oder das ist ziemlich genau 10 Jahre, ich glaube 2012 ist nämlich das erste Mal, dass Podolski öffentlich darüber spricht, dass er sagt, ich stehe im Wort bei Górnik Zabrze und ich werde kommen. Das einzuhalten, das so zu machen und dann ja auch die ersten Jahre eine wichtige Rolle zu spielen und dann diesem Verein, der ja ursprünglich zur polnischen Elite gehört hat und dann aber 38 Jahre ohne Titel war, in seinem letzten Spiel, und wenn es nur mit einer Minute Einsatzzeit ist, diesen Titel zu bringen und dann Mehrheitseigner zu werden und zu sagen, ich werde diesen Verein weiter nach vorne führen, ich finde, das ist unglaublich rund hinten raus sogar.
Ja, und das ist irgendwie auch ein Ausdruck von Podolskis, also einem seiner, glaube ich, schon entscheidenden Charakterzüge, eine enorm hohe Loyalität,
ja,
und also großen Wert, den er auf sein eigenes Wort legt. Also ich meine, das lebt er ja auch im Privaten, er kennt ja seine Frau, seit er 17 Jahre alt ist. Also das zieht sich, glaube ich, sowohl auf als auch neben dem Platz definitiv als eine sehr lobenswerte Charaktereigenschaft durch seine gesamte Laufbahn hindurch.
Und trotzdem kommt er nicht aus seiner Haut, hin und wieder mal so ein bisschen daneben zu greifen oder in ein Gesicht zu greifen, wie zum Beispiel bei Michael Ballack.
Das fandst du ja gut.
Ja, ich fand das witzig. Ja. Ballack hatte zu dem Zeitpunkt eine Watschen mal verdient. Das war ja ganz offensichtlich. Aber er sagt, er hat auch immer wieder wirklich Ausfälle dann gegenüber Journalisten. Es gibt mal dieses Zitat von: Komm, wir gehen vor die Tür und klären das wie Männer. Das ist natürlich
mehrfach.
Das ist natürlich eine Quatschaussage. Man kann auch sagen, im Rahmen der Border League hat er gesagt, das ist hier für Männer und nicht für Babys und Frauen. Oder auch greifst du die? Haben ja, wir uns alle an den Kopf gegriffen und haben gesagt, oh Gott,
ja, vor allem, weil das so einfach hätte. Also man hätte das so einfach kommunizieren können.
Wäre einfach gewesen, das nicht zu sagen.
Genau.
Ja, also weil es gab ja, zumindest hat Marvin Borci das in dem gleichen Interview, ein Spieler damals von uns, gesagt, es gab ja Frauen bei den Tryouts. Es war ja nicht so, dass die Border League gesagt hat, auf gar keinen Fall Frauen, aber das hat Lukas Podolski gar nicht erklärt. Der war irgendwie pissig und hat dann dem Zeitjournalisten danach auch noch gesagt, wir klären das, lass uns das draußen klären, wie echte Männer. Ich meine, das ist einfach, also für jemanden, der Zeit seines Lebens in Männerfußballkabinen verbracht hat, dass da ein etwas maskulines Kabinen-Mindset dann irgendwann ja vorhanden ist, das ist ja nicht überraschend, aber ja, es gab dann auch diese Verharmlosung von diskriminierender Sprache im Fußballkontext, also im Kabinenkontext. Das, ja, das ist dann halt einfach.
Das ist das, was du mitbekommst. Ne?
Das ist Teil
des Pakets.
Ja.
Teil des Pakets dieses Formats ist auch, dass wir uns irgendwann fragen müssen, wo gehört er denn jetzt eigentlich hin? Und wenn ihr bereit seid, wäre ich bereit, zumindest überzuleiten in Teil 3. Die einen wachen verstrahlt im Berghain auf, die anderen wachsen mit Strahl in Bergheim auf. Oder sollte ich sagen, der andere. Denn Lukas Podolski war nicht einfach nur einer von vielen. Er war der Prinz, der verheißen wurde. Nicht für die ganze Welt, aber für ein ganzes Land und ganz besonders für eine Stadt. Der kölsche Junge aus Gliwice war einer von zwei blondierten Ballermännern, die den deutschen Fußball in seiner dunkelsten Stunde neue Freude und neues Leben einhauchten. Unbeschwert, im Ausdruck hier und da mal unbedacht, aber irgendwie doch immer unnachahmlich sympathisch. Wenn man so will, erlebten wir von 2004 bis 2014 das Podolski-Jahrzehnt. Was als personifizierter Vorbote besserer Zeiten begann, gipfelte 2014 im 4. Weltmeistertitel für Deutschland. Hättest du allerdings 2006 oder 2008 jemanden gefragt, welche Rolle ein dann 29-jähriger Podolski dabei spielen würde, hätte wohl kaum jemand gesagt, 53 Minuten in der Gruppenphase, danach nur noch Zuschauer. Doch fürs allerhöchste Level und um nichts anderes kann es in einer Hall of Fame gehen, war er genauso wenig gemacht wie dafür, dreimal hintereinander ganz schnell Miroslav Klose zu sagen. 2006 wurde Lukas Podolski Weltmeister der Herzen, 2026 wird er Hall of Famer der Herzen. Für mehr reicht es, zumindest wenn es nach mir geht, nicht.
Das also der Tipp von Niklas, in welche Richtung es hier gehen könnte. Und ich fand eine Sache spannend, und zwar die Frage nach, welche Rolle würde er 2014 spielen, wenn du fragst. Und da schwingt für mich nämlich die Frage mit, was ist sein bestes Spiel? Und da gibt es, glaube ich, diverse treffliche Antworten. Man kann da über das Schwedenspiel bei der WM 2006 reden. Mhm. Ich denke für immer, und ich glaube wegen der Verbundenheit zu der Nation, 2008 Auftaktspiel gegen Polen war das, ne, wo er beide Tore macht bei einem 2-0.
Und nicht jubelt.
Und da denke ich ganz, ganz doll dran, das hat sich mir richtig eingebrannt. Und genau da hätte ich nämlich auch gedacht, der ist ja unaufhaltsam. Ja, das ist die Zukunft des deutschen Fußballs. Und 2014, wenn du mich gefragt hättest, würde ich sagen, ist der vielleicht sogar Kapitän. Das hätte ich vielleicht damals gedacht.
Ja, klar. Also, ich meine, der 2006 gegen Schweden ein K.O.-Spiel mit einem Doppelpack bei einer WM entschieden. 2008 das gegen Polen. Also, er hat ja einfach zwei tolle Turniere gespielt. Ich erinnere mich an seine Vorlagen für Bastian Schweinsteiger gegen Portugal, glaube ich, damals, wie er da die Tore aufgelegt hat. Also, alles hat damals darauf hingedeutet, auch vor allem aus so einer jugendlichen Perspektive, aus der wir auch drauf geschaut haben, dass Podolski auch für die nächsten Jahre noch eine der prägendsten Figuren im deutschen Fußball sein würde.
Der wurde 2006 zum besten Nachwuchsspieler des Turniers ausgezeichnet.
Ja, und ich meine,
das ist eine große Sache.
Ja. Das ist eine echt große Sache.
Messi hat mitgespielt.
Deutsche Lamine Yamal.
Messi hat mitgespielt und Cristiano war auch noch in der Altersklasse, wo er dafür in Frage gekommen wäre.
Ja, und die waren nicht mal im Finale.
Also, das ist schon was wert, kann man gar nicht drüber reden. Würdet ihr sagen, dass Lukas Podolski sein Potenzial ausgeschöpft hat?
Und jetzt kommen wir zu dem Part, über den ich sprechen wollte. Weil du hast schon, oder warst du das, ganz am Anfang? Ja. Einer von euch beiden hat ganz am Anfang gesagt, er hat das Maximum rausgeholt. Auf der einen Seite würde ich zustimmen im Sinne von, mit seinem Skillset, mit seinem Talent hat er wahrscheinlich das Maximum erreicht. Ich würde insofern widersprechen, dass ich glaube, mit ein, zwei anderen Vereinsentscheidungen auf dem Weg hätte er, glaube ich, noch eine erfolgreichere Karriere hinlegen können. Nicht unbedingt eine, also er als Spieler ist maxed out gewesen, glaube ich, aber seine Karriere, seine Reputation, seine Erfolge, aber das spielt ja hier auch eine große Rolle, weil, guck mal, der geht zu Bayern und spielt bei Bayern in der wahrscheinlich schlechtesten Phase bis heute. Also die waren nicht mehr so schlecht wie damals und das ist wahrscheinlich die schlechteste Phase in diesem Jahrhundert gewesen. Mit Köln haben wir schon mehrfach gesagt, ich glaube dreimal abgestiegen mit Köln. Ja, ist auch nicht optimal. Bei Arsenal, da wechselt er hin in einer schwierigen Phase. Ein Jahr, nachdem er weg ist, werden sie zumindest wieder Vizemeister. Er war ja nicht mal Vizemeister. Dann bei Inter, das ist der schlechteste Stint von Inter in diesem Jahrhundert gewesen. Selbst bei Gala, wo er war. Gala wurde mit ihm Sechster und Vierter. Davor und danach wurden die Meister direkt. Also, der hatte so ein Pech mit der Vereinsauswahl, dass ich glaube, selbst bei Vissel Kobe ist jetzt Meister geworden. Und als er da gespielt hat, sind die irgendwo im Mittelfeld.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus Timing, also wann gehst du zu den Clubs, was du jetzt auch gerade angerissen hast, und so ein bisschen, also ich glaube, wenn er sich vielleicht in der Clubentscheidung ein Regal unter Bayern, ein Regal unter Arsenal was ausgeguckt hätte, hätte er, glaube ich, einen Club finden können, wo er eine längere Halbwertszeit gehabt hätte, eine längere Verweildauer.
Und bestimmt. Aber so hat er, der hat für jeden von diesen Vereinen, Inter mal rausgenommen, eine Saison, wie du drauf gucken kannst und sagen kannst, das war ordentlich, das war wirklich okay.
Ordentlich,
Und deshalb, ich tue mich, also du hast natürlich recht, der kann bei einem anderen Verein wahrscheinlich jede Saison 20 auflegen. Und aber
in der Mannschaft mit einem anderen Spielstil, weil der geht zu einem Arsene Wenger Arsenal. Da muss man, da finde ich, kann man schon im Nachhinein sagen, wusstet ihr alle nicht, dass Podolski vielleicht nicht da so 100% reinpasst? Das Profil Podolski?
Was er, und das hast du ja quasi auch schon gesagt, er hätte aus seiner Karriere mehr machen können.
Genau.
Aus seinem Talent glaube ich nicht.
Ja, eben.
Ja.
Also eine Frage ist ja, die wir bei vielen Spielern hier zu Recht besprochen haben, hatte er kurze Höhepunkte oder mehrere Jahre auf absolutem Weltklasse-Niveau? Ich wüsste nicht, ob ich Podolski jemals als Weltklasse bezeichnen würde.
Nein.
Wahrscheinlich eher nein.
Nein. Weltklasse-Momente.
Momente, natürlich, aber die haben viele Spieler. Ja. Aber dass du sagen würdest, der Spieler Podolski war in dieser Saison ganzheitlich Weltklasse, das weiß ich nicht. Klar, die 18 und 8 beim FC waren toll, aber du kannst nicht bei Köln spielen und Weltklasse sein.
Ich glaube, Krimi sagt andere
Mal. Kannst du nochmal nachgucken, wann 18 und 9 war? Weil ich finde schon, dass jemand... Müsste
ja vor dem Arsenal-Abgang, dem hat 2000... Wann ist er zu Arsenal gegangen? 11? 12? Sowas im
Moment? Ich dachte, das wäre noch eine der ersten Saisons gewesen. Nee, okay, dann ist egal. Worauf ich hinaus will, ist nicht jemand Weltklasse, der bei einer Weltmeisterschaft bester Nachwuchsspieler wird?
Nee, der ist der beste Nachwuchsspieler. Wenn er Weltklasse wäre, würde er ja den besten Spieler gewinnen, oder? Oder wäre da?
Aber es ist ja nicht nur einer Weltklasse bei einer Weltmeisterschaft. Nee, also ich stimme euch schon grundsätzlich zu. Ich glaube schon, dass er in der Phase und ein paar Jahren danach wirklich nah dran war, mindestens mal an Weltklasse. Und er hatte halt diesen einen Weltklasse-Trade. Aber wie gesagt,
Ich finde Thema Weltklasse-Trade die Frage der Wiederholbarkeit spannend, weil es ist ja irgendwie auch so, wenn Wissen einmal verloren ist, dann wird es ganz schwer, das wieder zu entdecken, wenn irgendjemand aufgehört hat, die Fackel weiterzugeben.
Wer hat die Pyramiden gebaut?
Ja.
Hier. Ja, das ist so.
Ja, Ja, weil wo sind die Jungs, die wirklich ein völlig absurdes Huf haben, wo du denkst, da musst du den Kopf einziehen, weil die schießen dir die Birne weg.
Kevin Wegen.
Ja, also, ja die laufen da vielleicht rum, aber sonst, also ich finde schon, dass Podolski auch so eine verlorene Kunst des deutschen Fußballs so noch verkörpert hat, die wir so in der Form, mir fällt keiner ein, wo ich sagen würde, klar, da schießt Sipoldi.
Und ich frage mich auch, ich glaube, es muss in diesem auch von dir gut beschriebenen Zeitrahmen erst als Hoffnungsträger und dann hinten raus eben noch mit dabei, so gemein das klingt. Sonst, glaube ich, wird es auch nichts mit dem ganz großen Titel.
Und das Ding ist, der ganz große Titel, wie du schon sagst, weil Jogi Löw ihn mitnimmt, diese weit über 100 Einsätze für den DFB, Platz 4 All-Time, kommen ja auch eigentlich nur zustande, weil Jogi Löw und er sich so schätzen und Jogi Löw ihn immer wieder mitnimmt, immer wieder nominiert. Wäre er unter einem anderen Nationaltrainer? Weil das ist ja schon sein gewichtigstes Pfund für diese Folge hier, ist ja Platz 4 All-Time bei einer der größten Fußballnationen weltweit zu sein. Und ohne Jürgen Löw wäre das, glaube ich, nicht zustande gekommen. Und ich würde sogar behaupten, es gibt Trainer, wo der nach der Ohrfeige erstmal lange keine Spiele mehr macht.
Ja, da bin ich mir auch ganz sicher.
Der ohrfeigt den Kapitän auf dem Platz. Ja. Und ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, ich habe mir die Interviews danach angeguckt. Es ist mir ein Rätsel, wie man einfach sagen konnte, wie Jogi Löw da steht und sagt, ja, ich spreche mal mit den beiden und dann schauen wir mal. Das ist crazy. Ja,
schon richtig.
Ich vermute, jetzt bitte nicht falsch, ich glaube, dass Michael Ballack zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz unumstritten war intern. Das hatte sich so ein bisschen, ne, das war schon...
Darf ich dir da eine Beobachtung erzählen? Weil die ersten, die angelaufen kommen bei diesem Disput auf dem Platz, Merte und Philipp Lahm.
Ja.
Mertesacker geht voll auf Podolski los. Was macht Philipp Lahm? Schiebt Ballack weg. Und Ballack
zum ersten Mal.
Ballack muss ihn erstmal wegstupsen.
Ja.
So, er hat schon gleich einen ganz anderen Fokus gehabt. Geht Ballack wegschieben.
Ja, also ich glaube auch, dass ohne Löw ist vielleicht nicht diese Vita, die er mitbringt. Man muss halt sagen, er ist ja schon einer der Namen, wo man Löw am ehesten den Verzicht auf die Leistungskultur verziehen. Auch, weil das war das Tolle an Podolski, dass über die größten Teile dieser DFB-Karriere völlig egal war, wie der im Verein gespielt hat. Wenn er dieses Trikot angezogen hat, hat er funktioniert.
Ja. Ja,
das muss man ihm ja zugutehalten, dass er wirklich jemand war, der eine Konstanz hatte im DFB-Trikot, die er so auf Vereinsebene eigentlich nicht hatte.
Ein paar Fragen will ich noch von euch beantwortet
wissen. Ja, bitte.
Welche Wirkung hat er auf Mitspieler, Gegner, ganze Ligen? Ich sage, er hatte nur auf Mitspieler eine wirkliche Wirkung. Es gab keine Liga, die vor ihm Angst hatte, außer die zweite Liga damals.
Ja.
So. Und da, weißt du, also da kann man schon mal sagen, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist Hall of Fame-Format, oder?
Ich glaube, es gab eine Zeit, wo international Mannschaften drauf geguckt haben und gesagt haben, diese deutsche Mannschaft mit diesem Podolski da auf der linken Seite haben wir mal gar keinen Bock.
Hassfigur, Idol, Angstgegner, Kultfigur?
Kultfigur.
100%.
Kultfigur, aber auch Idol, finde ich. Auch Idol, weil ich finde...
Das glaube ich auch.
Es ist ja irgendwo auch, das darf man nicht unterschlagen, dass jemand mit 2 Jahren nach Köln kommt aus Polen und der Inbegriff des Kölschen jung wird. Das ist ja auch irgendwie eine Erfolgsgeschichte von
deutscher Migration.
Das muss man ja auch sagen. Deswegen finde ich auch sowohl Kultfigur als auch Idol bis zu einem gewissen Grad trifft beides für mich auf Poldi zu.
Und wie gesagt, wie ich eingangs meinte, Identifikationsfigur, er und Miroslav Klose für viele polnische Bürger in Deutschland.
Und da ist die Frage, die wir auch immer gerne stellen, gibt es Spieler, die ihn heute als Vorbild nennen? Und ich glaube nicht, dass es Spieler gibt, die sagen, das ist mein fußballerisches Vorbild, aber der Podolski-Weg, der ist, glaube ich, für ganz viele ein Vorbild.
Wissen wir, welches Vorbild Said Elmalla hat? Weil das würde schon, sehr alles auf der Hand liegen eigentlich, dass der auf Podolski, wann ist er geboren?
Außer vielleicht die Altersstruktur, dass sie schon fast nicht mehr passt, wenn man ganz ehrlich ist.
Gott, ne? Sind wir schon so weit?
Ja.
Wann ist Elmalla geboren?
Naja, also der ist 19.
Der ist genau, der wird jetzt 19 am 27. August, glaube ich, am 28.
2006 geboren, ja. Dann hat er sehr früh angefangen für Podolski zu jubeln.
Sehr, sehr früh.
Mit 1.
Super früh.
Ja, August, da war die WM schon vorbei, scheiße.
Ist er unwiederholbar oder gibt es moderne Erben seines Stils?
Ja, also das ist, was ich eben meinte, zumindest wenn ich jetzt auf den deutschen Fußball schaue. Ich finde so diese Gradlinigkeit gepaart mit so einer Abschlussqualität. Also ich finde am ehesten, wo ich sagen würde, so ein bisschen für mich Tresoldi, was so die Schussqualität angeht, Schusstechnik, so der Sauberkeit und Wuchtigkeit des Abschlusses. Aber im vergleichbaren Maß zu Poldi finde ich schwer zu sagen.
Würde ich auch sagen.
also je Hulk. Länger ich über El Mahler nachdenke, weil ich finde, auch spielerisch gibt es einige Sachen, die sich da überschneiden, weil El Mahler wird niemals ein Dribbler, auch einer, der gerne mit Platz, er kann.
Da weiß ich nicht.
Ein Dribbler?
Ja, doch.
Doch. Ein richtiger Dribbler?
Das ist eine Sache, die mir an der Maler-Einschätzung schon seit Monaten mich stört.
Ich sag nicht, dass er ein Konterspieler ist.
Ja, aber doch, der kann Dribbler.
Also ich finde auch, also.
Ja?
Ja.
Also nicht
im engsten Raum, sondern.
Ich glaube schon, dass der auch auf engen Raum Lösungen finden kann, ja. Also ich glaube, da wird man ihm nicht ganz gerecht. Ich finde schon, dass er nochmal ein anderes Kaliber an Komplettpaket ist.
Naja, das schon. Aber ich finde, also, was ihn ausgezeichnet hat, auch schon in der dritten Liga, ist mit einem Move an einem Spieler vorbeigehen, mit Tempo und dann einen guten Abschluss haben.
Ja.
Also.
Für mich trotzdem, ein bisschen technisch auf jeden Fall ein bisschen feiner.
Das Gesamtpaket Lukas Podolski wird ganz schwer zu wiederholen sein, weil dieses Niveau plus diese völlige Unbekümmertheit vom Mikrofon werden wir in der Kombination
nicht. Das werden wir nie wieder bekommen. Und das ist, glaube ich, ein Boost, den man gar nicht hoch genug bewerten kann.
Hey, ich habe vorhin nur Videos geschaut von irgendwelchen Aussagen vor laufender Kamera. Es ist einfach, das ist einfach lustig.
Ich meine, alleine, dass der, da ist aber allein, dass der links gespielt hat ganz lange. Ne? Ja. Also normalerweise, heute würdest du ja sagen, jemand, der so schießen kann, den linken Fuß hat, von rechts nach innen, Abfahrt, Fackel. Und dass das ganz lange einfach kein Thema war. Bei ihm ist ja auch schon absurd. Wir tänzeln so ein bisschen drumherum. Ich bin bereit.
Ich auch. Man wird auch nur einen Satz, während wir abstimmen.
Worauf
man war so bereit, Lukas Podolski Dinge zu verzeihen. Bei der Watschen haben wir ja schon drüber gesprochen und so, weil er einfach Lukas Podolski war. Man musste ihn einfach mögen.
Er ist halt nahbar, er ist nicht abgehoben. Worauf freuen Sie sich heute Abend bei der Filmvorstellung am meisten?
Den Film? Ja, brillant. Ich meine auch, dass es in der Sommermärchen-Doku geht da nicht Schweinsteiger in sein Zimmer rein und der liegt mit einer Tüte Chips und einer Hand in der Boxershorts auf dem Bett und pennt? Ich glaube, das war so eine Szene. Also es ist einfach
ihr seid einer von uns.
Ja, natürlich. Ich weiß ganz genau, wo ich mit dem hin will.
Vor dem leeren Papier denkt ihr nicht lange nach. Habt ihr noch nie, ne?
Nee.
Scheiße.
Also für alle, ich glaube, es wird ja auch nochmal eingeblendet jetzt hier zu dem Zeitpunkt. Da seht ihr also, was unsere Rubriken sind. Und unter 80 bedeutet, man kommt nicht in die Calcio-Berlin.
Dann hat man sich eine sogenannte Honorable Mention verdient.
Ja.
Es fängt derjenige an, der auch den Case gemacht hat, das war ich.
Ja, dann bitte.
Und ich mache das kurz und schmerzlos. Hab mich gefragt, kann ich mir einen Spieler vorstellen, der nicht in die Hall of Fame kommt, aber näher dran kommt als Lukas Podolski? Die Antwort ist ja.
Ja.
Und deswegen habe ich 78 gegeben.
Also nicht viel näher demnach.
Nicht viel näher, aber.
Du sagst Honorable Mention.
Ja.
Für mich ist Lukas Podolski der Inbegriff einer Honorable Mention.
Du oder ich kriege.
Ich bin da nicht so weit entfernt, ehrlicherweise, aber ich würde dir insofern widersprechen, mir würden, ich weiß nicht, wie viele Spieler mir einfallen, die für eine große Fußballnation diesen Impact hatten, aber keine Hall of Fame-Spieler sind, 79.
Krügi nimmt mir jegliches Argument aus dem Maul, 79, 130 Länderspiele für Deutschland tragen mich genau dahin, dass ich sage, viel näher kommt man nicht ran. Aber für die Calcio Berlin Hall of Fame reicht es halt nicht.
Es tut mir irgendwie weh.
Es ist schade für Podolski. Also es ist überhaupt nicht schade für Podolski, weil es ihm egal sein wird. Aber
ja, wir kriegen eine Unterlassungsklage.
Aber ich finde es gut insofern, dass wir damit jetzt mit dem 79er Endrating einfach ja auch unsere persönliche Messlatte gefunden haben. Das ist der Schwellwert. Podolski ist jetzt für immer diese
Hall of Fame-Schwelle.
Die Latte, über die du drüber kommen musst. Ja.
Es ist ja aber auch, also auf der einen Seite hast du diese Erfolge für die deutsche Nationalmannschaft. Was hat er? 39 Champions League-Spiele, ein Meisterschaftstitel, egal wo.
Hm.
Zwei Pokalsiege, glaube ich.
FA Cup und DFB-Pokal.
Oh, und Wissel Kobe, glaube ich, also in drei.
Und in Polen.
In der Türkei.
Ja. Ein paar mehr Pokale.
Ja, aber trotzdem, es ist halt schon wenig.
Und jeder, der sagt, der muss in die Hall of Fame, der kommt jetzt mit uns vor die Tür und wir klären das draußen.
Ihr echte Männer.